Justus, der Fußball-Podcast.
Weißt du, was ich mich gefragt habe? Was bist du wohl für ein Apfeltyp? Du kommst da ja
hin. Elster.
Wirklich?
Elster? Ja, Elster.
Nicht Boskopf, Braeburn oder Cox?
Braeburn kommt aus Neuseeland. Kann ich nicht mit meinem guten ökologischen Wissen vereinbaren, solche Äpfel zu essen. Elster aus dem alten Land. Nur Elster.
Auch nicht Pink Lady.
Nein, Elster.
Ja, okay. Aber ihr hattet bestimmt auch früher...
Topaz manchmal auch noch. Also nicht außen Top-Hits in Geschmack, sondern Topaz, T-O-P-A-Z geschrieben.
Nicht zu verwechseln mit dieser großen, eingepissten Matratze, die ihr auf eurem Boxspringbett liegen habt. Das ist der andere Topaz. Aber ich wollte nochmal ganz kurz sagen, dass ich vorhin einkaufen war, weil wie du siehst, habe ich wieder so ein bisschen was kredenzt. Herzlich willkommen in der immer halliger werdenden
Hallig Wohnung. Wittke.
Hallig Wittke, genau. Frohe Nacht, hallige Nacht. Herzlich willkommen in dem Nobelviertel und die Wohnung wird immer halliger und halliger, weil hier wir quasi auf gepackten Koffern stehen, sitzen und liegen. Und sag mal, Michael.
Wir sitzen auf Stühlen, so ehrlich müssen wir sein. Aber hier wird es immer rumpeliger in deiner Wohnung, die bald aufgelöst wird.
Genau, so ein bisschen so das Surrounding, als hätte John Lennon damals Imagine geschrieben. Also um der Kunst freien Raum zu geben, werden die Wände immer kahler und es wird immer puristischer. Und ihr hört den Hall, glaube ich, im Hintergrund. Oder liegt das daran, dass wir das hier ein bisschen zu laut gemacht haben? Hörst du das auch? Es ist schon halliger als sonst,
Es ist oder? Halliger auf jeden Fall. Ich erkenne nicht mehr die Werder Bremen Poster. Der Dieter Budenski Starschnitt ist längst eingesackt und auch die Karl-Heinz Riedler Autogrammkarten hängen hier nicht mehr an der Wand. Ja, Fabian zieht aus in ein noch nobleres Nobelviertel, aus dem wir dann vielleicht bald senden werden. Ihr hört übrigens Anstoß, euren Lieblingspodcast. Es ist Montag, Datum muss ich auf meine Uhr gucken, seit der Zeitumstellung bin ich komplett raus. 28. März, kurz nach 10. Es duftet nach Kaffee, die French Press hast du noch nicht eingepackt, das ist gut, der Kaffee schmeckt auch gut. Und du hast aufgezeigt, wie früher in der Schule, hättest du noch schnippen müssen, dann hätte ich dich früher dran genommen. Was möchtest du sagen?
Ich wollte nur sagen, als du gerade eben gesagt hast, ich schaue auf die Uhr, um welches Datum zu ist, dass ich auch in der vergangenen Nacht, so gegen 12 Uhr, meine Uhr umgestellt habe von dem 27. auf den 28. März. Und von daher herzlich willkommen hier bei Anschluss. Und sag mal, Auge, gucke ich da gerade richtig? Hast du schon wieder deine kleinen Holzschürchen rausgelegt? Sag mal, fährst du eventuell nach Amsterdam?
Ja, ich bin der Einwechselspieler. Ich bin der Julian Brandt, der nachnominiert worden ist. Ich muss nach dieser Aufzeichnung tatsächlich zum Bahnhof fahren nach Amsterdam, wo Deutschland ja morgen am Dienstag gegen die Niederlande testet. Es gibt Kollegen, die sind nicht mehr gesund. Ich bin's noch und bleibe es hoffentlich auch. Und deswegen bin ich jetzt der nachnominierte Reporter.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, vielen, vielen Dank für all die Rezension, sagt man, glaube ich, ne? Für all die Bewertungen, die wir bekommen haben über Spotify. Und wenn ihr uns da auch die ein oder andere gute Botschaft hinterlasst, wenn ihr uns da einen guten Stern gebt, dann...
Also eine kam von mir und eine von dir und die weiteren? Gab es da noch mehr?
Und die anderen drei von meinen Schwestern. Und dann ist noch jemand zufälligerweise besoffen mit einem kleinen Finger da hängen geblieben.
Ja.
Und wenn ihr auch
Grüße an alle
uns da was da lasst, dann freuen wir uns sehr. Wir haben überlegt, was können wir in dieser Folge machen, außer über uns selbst sprechen. Nicht viel, deswegen reden wir über uns selbst. Ich bin wieder da aus Portugal, darüber freust du dich natürlich am
meisten.
Ist mir
auch schon aufgefallen, genau. Du hattest schlechtes Wetter.
Ja, und du hattest gutes in Hamburg.
Ich hatte gutes Wetter und jetzt, seitdem du wieder da bist, ist das Wetter auch schlechter geworden. Nein, das ist falsch. Du bist seit Freitag wieder da, aber es soll in dieser Woche, Ende der Woche, sogar noch Schnee geben in Hamburg. Es besteht die Gefahr, einige würden sagen die Chance, ich rede eher von einer Gefahr, weil ich will Ende März, Anfang April keinen Schnee mehr haben, aber es soll tatsächlich in Hamburg schneien. Ja, das gefällt mir nicht. Ich wollte übrigens...
Kann man so sagen, der DFB feiert dann neben dem Schnee auch den Schlotterbeck?
Ja, genau, das wäre schon die Nachlese des Länderspiels Deutschland-Israel. Ich möchte vorher noch eine Sache sagen.
Ja, bitte.
Ich habe es eigentlich immer geahnt, aber jetzt sind auch Beweise aufgetaucht. Kevin Kühnert hört Anstoß. Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, hat nach den saarländischen Landtagswahlen getwittert. Ein Foto, auf dem er und Anke Rehlinger zu sehen ist. Sie kam, Saar und siegte. Und Anke Rehlinger übrigens, die neue saarländische Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin, das habe ich auch nicht gewusst, die hält immer noch den saarländischen Rekord im Kugelstoßen. 16,3 Meter oder so, und die ist ja auch schon ein bisschen älter. Und da habe ich mich gefragt, ob du wohl früher in der Schule ein guter Kugelstoßer gewesen bist.
Ich wäre wahrscheinlich aufgrund meiner körperlichen Statur ein richtig guter Kugelstoßer gewesen.
Das war früher so, ne? Du hattest mehr Masse als Klasse, ne?
Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich war schon früher ein pfiffiger junger Kerl, aber trotzdem hatte ich auf jeden Fall die dazugehörige Masse auch.
Jetzt bist du ein Strich in der Landschaft, und damals warst du halt ein Punkt in der Landschaft, ein Fleck, oder?
Ja, ich war so ein bisschen so wie dieser Schauspieler, der den kleinen Harpe Kerkeling gespielt hat, den man so ganz gerne mal so in die Wangen, in die Backen greifen möchte, wo man dann immer korrigiert wurde, dass es ja die Wangen seien, weil auf den Backen
so automatisch so ein paar Wert das Echte in die Tasche gesteckt hat.
Genau. Ja, auch so einer, der wie während alle anderen Kinder auf dem Kindergeburtstag schon spielen, noch immer irgendwie feststeht und immer noch die Smarties sich so in so seine Hamsterbacken stopft. So einer war ich. Doch, und auf der anderen Seite, man sagt doch auch, dass ich will gar nicht mal sagen, dass dicke oder das ründliche Menschen, ich sag von mir jetzt auch mal dicke Menschen, ich war ja auch selber früher mal dick, und dass dicke Menschen lustig sind. Und ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, Menschen, die so ein bisschen mehr auf den Rippen haben, die sind lustig. Und deswegen merkst du, je mehr ich mich der Marathonform näher, desto weniger Gags kommen hier bei mir, da gibt's keine Pointen mehr. Obwohl, Stichwort Pointe, das wollte ich nochmal sagen.
Du hast mir noch nicht gesagt, ob du ein guter Kugelstoßer warst.
Ich war nicht mal ein guter Fußballer, aber ich hatte damals meinen Werder Bremen-Schal auch beim Turnen um, bis meine Klassenlehrerin dann damals gesagt hat, Fabian, kannst du mal bitte den Schal mal wieder jetzt in die Garderobe hängen. Wie gesagt, ich hatte so den ein oder anderen Gag parat, aber ich hatte vor allen Dingen auch in der vergangenen Folge einen Gag parat, und der Gag hat es zu Jan Böhmermann geschafft. Wir haben ja früher schon schlechte Gags hier rausgehauen, und die haben es dann auch in die Heute-Show geschafft.
Ja, stimmt.
Und jetzt steigern wir uns, würde ich mal sagen, auf dem Gag-Niveau, weil ich hatte versucht, in der vergangenen Folge über unsere Microsoft Teams-Schalte den Gag zu platzieren, dass wenn Russland so weitermacht und sich ja auch gleichzeitig für die EM 2028 oder 2032 qualifizieren möchte als Ausrichter, dann können sie, wenn sie so weitermachen, ja auch in Zukunft dann 5-mal in der Vorrunde gegen sich selber spielen. Und genau diesen Gag hast du 5-mal unterbrochen, und genau diesen Gag hat Jan Böhmermann am vergangenen Freitag auch gebracht. Und ich habe mir überlegt, aber warum hat er ihn gebracht? Natürlich, weil ich gesagt habe, okay, ich konnte ihn hier nicht platzieren. Da habe ich gesagt, so, warte mal ganz kurz, Briefmarke drauf und nun Hase, lauf, ab dafür nach Köln. Liebe Grüße an Jan Böhmermann. Die 35 € Autorengebühr sind angekommen, und dafür habe ich hier wieder Nüsschen und einen kleinen Ingwer-Shot und Kaffee auf den Tisch gestellt.
Du übrigens, ich will nochmal zurück zur Politik. Das ist jetzt der politischste Einstieg, seitdem es Anstoß gibt. Rehlinger hat ja gewonnen im Saarland. Kann man sagen, Hans war nicht im Glück, sondern im Pech. Hans im Pech?
Das war Hans im Pech.
Kann man sagen. Und von Hans zu Hansi ist es ja nur ein Buchstabe. Das wäre jetzt wiederum die perfekte Überleitung zur deutschen Fußballnationalmannschaft, wenn du einverstanden wärst.
Bei Hans im Glück kann man sagen, der war so sehr mittlerweile im Pech, dass er schon fast auf Peter Pane umgestellt hat. Diesen kleinen Gag aus der Gastro-Szene. Und genau, was ich noch sagen wollte, am Wochenende gab es ein Tor in Onto.
Toronto,
ah ja, genau.
Kanada ist bei der WM dabei.
Kanada qualifiziert sich nach 1986 zum zweiten Mal für die WM, Achtung, jetzt kommen die Schlauberger, für die WM-Endrunde.
In Katar.
Und was ich wiederum auch sehr schön fand, es gab ja auch viele Gags, die Fußballfans, die werden nicht nur wieder rabiater in den Stadien, sondern sie werden auch wieder kreativer. Unter anderem habe ich gelesen, da hat mir der Schiedsrichter aufgezeigt, starkes Zeichen von Italien, ne? Dass die gesagt haben, wir verzichten auf die WM in Katar.
Ja.
Und was ich wiederum
das
auch sehr schön
fand. Das ist auch ein politisches Statement. Wir sind und bleiben politisch, so sehr wie noch nie.
Und was ich schön fand, hast du diese Schweizer Fans gesehen? Diese Schweizer Fans, die dieses Banner hochgehalten haben, das sah aus.
Du meinst beim Super-G, oder?
Ja, genau. G! Ah, nee, das war was anderes, ne? Liebe Grüße an Severin Freund. Wir springen heute so ein bisschen in den Themen. Aber es gab einen Banner, Schweizer Fans, die ein großes Banner ausgebreitet hatten. Und das sah so aus wie ein Google-Suchfenster. Und dann
habe ich nicht gesehen.
Stand in diesem Google-Suchfenster drin, WM 2022 Italien. Und dann stand unter diesem Banner, do you mean Switzerland? Weißt du, das war also...
Die italienische Schweiz?
Nein, die haben natürlich damit gemeint, in diesem Google-Suchfenster stand WM 2022 und Italien. Dafür gab es natürlich keinen Sucheintrag, weil die sich nicht qualifiziert haben. Und darunter stand, do you mean Switzerland? Weil die sich natürlich qualifiziert haben.
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Italiens WM-Fluch geht weiter. 2010 in der Gruppenphase ausgeschieden, 2014 in der Gruppenphase ausgeschieden, 2018 nicht qualifiziert, 2022 nicht qualifiziert. Aber Europameister 2021, ich habe jetzt keine Analyse parat, warum die Italiener sich nicht gegen Nordmazedonien durchgesetzt haben. Ich weiß aber, dass auch die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Qualifikation für diese, wie du sie genannt hast, WM-Endrunde in Katar gegen Nordmazedonien verloren hat. 1:2 in Duisburg, das kann mal passieren. Das darf natürlich in so einem K.O.-Spiel nicht passieren. Und ich glaube, das sagt jetzt aber nicht so viel über die italienische Mannschaft aus, dass sie jetzt irgendwie in den letzten Monaten gar nichts mehr darstellt und der Erfolg, wenn man so die italienischen Medien, da gibt es ja Sportzeitungen, liest oder in den Pressestimmen bekommt man ja, ich kann kein Italienisch, aber die prägnantesten Zitate dann auch vorgeführt. Da gibt es ja einige Kommentatoren, die gesagt haben, das lässt jetzt auch den Erfolg der EM 2021 in einem ganz anderen Licht dastehen, der zählt jetzt auch nichts mehr. Ich finde, das ist zu hart, also jede Nation kann mal so ein Spiel verlieren. Das Problem ist, die Italiener haben zum falschen Zeitpunkt dieses Spiel gegen einen vermeintlichen kleinen, ja auch durch ein Tor in der Nachspielzeit, also mit 0:1 gegen Nordmazedonien verloren. Ich bin aber jetzt hier nicht in der Lage, eine Analyse auf deinem reichhaltig gedeckten Tisch auszubreiten. Das weiß ich auch nicht, woran das lag.
Ich weiß es auch nicht, woran das lag. Möglicherweise ist es wirklich ein politisches Statement und dann sagen sie, ach komm, wir sind erst wieder mit dabei, wenn es bei der EM in Russland, da sind wir dann wieder dabei.
Der Kaffee zündet aber gut, du.
Der ist stark, ne?
Boah, der ist stark. Ich habe aber auch schon zwei gehabt.
Mein erster ist das, aber ja, der ist wirklich sehr, sehr stark. Da kann der Löffel drin stehen. Stichwort Löffel. Deutschland gegen Israel. Da hat keiner den Löffel abgegeben. Okay, das ist jetzt ein hinkender Vergleich. Aber Deutschland ist, Achtung, ein bisschen wie so ein ganz typischer ICE, bisschen verspätet ins Länderspieljahr gestartet, denn mit dem Blick zur Uhr auf deinen Kalender, es war ja schon der 25.
KW 12, ne? Oder? Ja. Auf jeden Fall der dritte Monat des Jahres 2022. Ich weiß, was du meinst.
Wir haben uns berauscht an einem 2:0 gegen Israel. Ah nee, das war die Katze von, wie hieß er noch, von den Schlümpfen?
Gargamel.
Ja, genau.
Gegen Israel. Ja, ich habe das Spiel gesehen während der Arbeit. Ich habe beim Norddeutschen Rundfunk gearbeitet, habe das Spiel demzufolge live im zweiten deutschen Fernsehen gesehen und hatte einen Computer auch vor mir und habe die Agenturen bekommen. Also das sind die muss ich es nicht erklären, aber den Hörerinnen und Hörern vielleicht. Das ist sozusagen der Sportticker. Wann immer was passiert, ploppt da eine Meldung auf vom Sportinformationsdienst oder von der DPA, von der Deutschen Presseagentur. Und da ploppen ja auch Meldungen auf, sobald der DFB seine Aufstellung vor Länderspielen bekannt gibt. Und ich fand es ganz interessant. Das war mehr oder weniger zeitgleich. Erst kam der SID, der Sportinformationsdienst, mit der Meldung, Nico Schlotterbeck spielt. Und Schlotterbeck falsch geschrieben, mit B-A-C-K, Beck, wie Englisch Beck, Schlotterbeck.
Wie der Schnee, der zurückkommt.
Dann kam die DPA, Kevin Schlotterbeck in der Startelf, was ja auch falsch ist. Ja. Das ist sogar zweimal falsch. Der heißt nicht Kevin, wie Kevin Kühnert, Kevin allein zu Hause, sondern Kevin. Ja. Und das ist der Bruder des Freiburger Nationalspielers Nico Schlotterbeck. Also das ging schon mal richtig schlecht los für Nico Schlotterbeck. Und es ging auch schlecht zu Ende für Nico Schlotterbeck in diesem Länderspiel, weil er ja per Mertesacker hat gesagt, einen Arroganzanfall hatte kurz vor Schluss und den Foulelfmeter verursacht hat, den Kevin Trapp dann ja gegen den israelischen Schützen halten konnte. Aber ansonsten fand ich Nico Schlotterbeck stark. Ja. Der hat ein starkes Länderspiel gezeigt. Wie fandst du seine Leistung?
Absolut. Der hat ein gutes Länderspiel gemacht. Der wirkte wach, er wirkte souverän, er wirkte selbstsicher, obgleich eben seines Startelfdebüts da in der Nationalmannschaft. Und würde ich auch sagen, und so hat es ja auch der Bundestrainer, wie ich finde, so hat es Hansi Flick auch sehr, sehr hart eingestuft, also hat gesagt, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht und dann aber wiederum auch diesen Schönheitsfleck, wie er diesen verursachten Elfmeter bezeichnete, aber trotzdem am Ende hat er gesagt, Das darf aber in einem K.O.-Spiel oder das darf in einem richtigen Pflichtspiel, also in einem Nicht-Freundschaftsspiel, darf das natürlich nicht passieren, weil sowas kann dann am Ende entweder das Weiterkommen oder das ausbedeuten. Also ich finde, man hat da so ein bisschen rausgehört, so dieses, ja, er hat mir gut gefallen, aber er darf jetzt auch nicht abheben, weil er hat jetzt auch diesen Elfmeter verursacht. Und ja, Kevin Trapp ist nicht in die Falle gegangen, sondern hat ihn dann am Ende da noch bewahrt, um am Ende dann noch das Pechmariechen zu werden. Aber die Leistung, die fand ich recht ordentlich. Jetzt kommt natürlich aber auch wieder, ja, okay, gegen Israel, ne? Das war eigentlich so ein bisschen schnöde, ein bisschen glanzlos. Und gegen Israel ist es, glaube ich, dann auch so wie damals bei Stefan Paslak und dem 5:1 gegen Albanien. Da kannst du dann halt auch mal dein erstes Länderspiel machen. Dann kannst du auch nicht wirklich viel verlieren.
Ja, aber es gibt ja solche und solche erste Länderspiele.
Du meinst jetzt mit Zoltan Sebeskin, oder?
Nein, ich fand, also Nico Schlotterbeck ist ja aufgefallen, nicht nur wegen seiner grauen Haare. Er ist ja früh ergraut, ja. Freiwillig ergraut. Ich glaube, da hat der Friseur ein bisschen nachgeholfen.
Hat er den gleichen Friseur wie Finn Bartels?
Ja, vielleicht auch den gleichen Friseur wie Stefan Teska.
Oder Fabrizio Ravanelli.
Ja, genau, das könnte sein. Der erste Ballkontakt bei ihm ist immer offensiv. Also wenn Schlotterbeck den Ball hat, die Aktion ist immer nach vorne ausgerichtet und er hat viele vertikale Pässe gespielt. Das, was man ja beim DFB sehen will, das, was Hansi Flick von seinen Nationalspielern auch sehen möchte. Und Nico Schlotterbeck ist ja auch jemand, der wird jetzt an diesem Fehler, den er da kurz vor Schluss gemacht hat, glaube ich, nicht zerbrechen. Er stellt ja sein Selbstbewusstsein zur Schau. Und hast du den mal gehört vom Mikrofon? Der hat so eine tiefe Stimme. Also der ist wirklich, glaube ich, auch mit sich selbst im Reinen und weiß auch, was er kann. Er ist ein richtig guter Fußballer. Ich glaube auch, dass er im Sommer den Verein wechseln wird. Die Freiburger werden ihn nicht halten können. Er hat da mehr oder weniger freie Auswahl. Borussia Dortmund, Bayern München, ihm liegen da sämtliche Angebote auf dem Tisch und er kann sich wahrscheinlich dann am Ende eins rauspicken. Ich glaube, Nico Schlotterbeck wird sein erstes von sehr, sehr vielen Länderspielen gemacht haben. Und der wird sich mittelfristig festspielen als Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft. Kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ich fand den Auftritt stark. Ich gebe dir natürlich auch recht. Es war nur Israel, aber der nächste, ja, wirkliche Prüfstein kommt dann ja morgen. Das Testspiel gegen die Niederlande ist dann ja gegen einen Gegner auf Augenhöhe. Ansonsten, ja, vielleicht spielt er da auch wieder und dann kann man seine Leistung vielleicht auch ein bisschen besser einstufen. Aber ich fand ihn gut.
Ja, ich fand ihn auch gut. Und wenn du dir die Startformationen anschaust mit Ter Stegen, mit Kehrer, Tah, mit Schlotterbeck, mit Raum, Weigel, Gündogan, Musiala, Havertz, Draxler und Werner, dann fällt dir natürlich auch auf, das war auch schon einfach mal jetzt gegen Israel
ein Test.
Ein Test. Und vor allen Dingen ein Test, wie der, nicht wie beim FC Bayern München in der Verteidigung, der zweite Nianzu, sondern der zweite Anzug sitzt in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mm. Und das durften einfach mal die spielen, die sonst jetzt wahrscheinlich dann gegen die Niederlande am Dienstag nicht spielen werden.
Ja, nicht alle, also auf alle, also trifft das nicht zu.
Nein, Havertz, na, natürlich, aber viel mehr als Havertz sehe ich da jetzt, ja, Gündogan vielleicht auch,
ja.
Weigel wird aber wahrscheinlich auch nicht in der Startformation stehen.
Weigel und Draxler haben wahrscheinlich jetzt nochmal eine Chance bekommen, bei Julian Draxler und Weigels Leistung kann ich gar nicht beurteilen, wie er in Portugal spielt. Bei Draxler weiß ich, dass er halt selten spielt bei Paris Saint-Germain, bei PSG und das schon über einen längeren Zeitraum nicht. Jetzt hat er ja offenbar auch die Selbstreflexion erfahren, dass er gesagt hat, es wäre vielleicht doch ganz gut, dass ich den Verein wechsle. Also die Erkenntnis nach 5 Jahren, ja, kommt nicht so sehr schnell. Ich kann es nicht verstehen, warum Draxler nominiert worden ist. Egal. Aber ich möchte David Raum, den wir ja schon mehrfach gelobt haben hier in diesem Podcast, nachdem wir ihn ja auch live bei unserer gemeinsamen Auswärtsfahrt oder Reporter, bei unserem Reportereinsatz in Wolfsburg erlebt haben, Wolfsburg-Hoffenheim, da ist uns David Raum ja positiv aufgefallen. Und ich finde, wenn was ging bei der deutschen Mannschaft, das Spiel war jetzt ja nicht so, dass es eine 90-minütige actionreiche Autoscooterfahrt war. Das war ja dann auch mit viel Leerlauf. Aber Raum hat über links auf der linken Schiene echt viel bewegt, finde ich. Und ich hab nochmal nachgeguckt, es gibt Statistiken, da ist er in Deutschland top, David Raum. Er ist so etwas wie der Flankomat der Fußball-Bundesliga. Er spielt die meisten Pässe, die zu Torschüssen führen im gegnerischen Strafraum, und er schlägt auch die meisten Flanken und spielt die meisten Pässe, die im Strafraum Mitspieler erreichen. Und er hat schon als Hoffenheimer in seiner ersten Erstligasaison 10 Tore vorbereitet und er hat alle Spiele für die TSG Hoffenheim in dieser Saison bestritten. David Raum hat eine gute Chance, eine sehr gute Chance, sich da festzuspielen und dann vielleicht auch im Herbst bei der WM Stammspieler zu sein. Robin Gosens ist momentan verletzt. Christian Günther vom SC Freiburg ist auch ein Konkurrent für David Raum, aber der nutzt seine Chancen. Also der
Marvin Plattenhardt ist momentan nicht so richtig in Form.
Marvin Plattenhardt muss erstmal von Felix Magath wieder mit Medizinbällen in eine länderspielreife Form gebracht werden.
Jörg aber Heinrich wirkt zuletzt auch ein bisschen neben der Spur.
Ja, Nico Schulz und Andi Brehme, wenn du Jörg Heinrich sagst, dann sage ich Andi Brehme, Clemens ist inzwischen Fritz. Zu alt, genau. Aber David Raum fand ich wieder sehr, sehr erfrischend.
Ja.
Und ich habe mir den mal so ein bisschen genauer angeschaut. Weißt du, was der seit kurzem auch auf seinem Körper trägt? Welche poetische Botschaft? So leicht unterhalb des Halses, also nicht, auf, man könnte sagen auf der Brust, aber nicht da, wo die Titties rausgucken, sondern ein bisschen höher. Da ist ein Tattoo.
Wo die Titties rausgucken? Bei welchem Fußballnationalspieler gucken denn die Titties raus?
Beim Trikotwechsel. Weißt du, welchen Schriftzug er sich auf die Haut hat stechen lassen?
Na?
Living the Dream.
Okay. Ja.
Living the Dream. David Raum lebt seinen Traum.
Ja. Der Raumhüter.
Der Raumhüter.
Ich muss ja auch sagen, ich habe mich auch, wie gesagt, ich habe mich mit dreien beschäftigt, die für mich positiv herausgestochen sind. Und damit meine ich jetzt nicht die Rückkehr des Torjägers von Timo Werner oder des Torinstinktes von Timo Werner, sondern ich komme gleich noch auf Jamal Musiala, aber vorher eben noch auch noch auf David Raum. Und das finde ich eben auch cool. Ich glaube, neben der Tatsache, dass er sich selber eher so als Bad Boy sieht, mit dem Blitz am Hals tätowiert oder mit
Das ist aber kein Blitz, da ist ja noch viel mehr. Ich weiß nicht, was das
ja,
da ist.
Ja, unterm linken Ohr ist ein Blitz. Ja,
und auf der anderen und Seite.
Auf der anderen ist Seite ist so ein Adler.
Ach, der Flügel, Bundesadler?
Ne? Der Bundesadler, genau. Der Bundesadler. In weiser Voraussicht. Nee, aber er hat ja gesagt, ich möchte das anbieten, und dieses Wort anbieten, da komme ich gleich zurück, ich möchte das anbieten, was ich kann. Ich möchte meine Flankenläufe zeigen und ich möchte Flanken von der linken Seite, gefährlich, scharf, vors Tor. Und genau das musst du ja machen in so einem Testspiel. Und wenn du dann 22 oder 23 Jahre ist er, glaube ich, alt, dann eben nicht diese Nervosität hast, sondern weil du ein Selbstbewusstsein hast, weil du genauso auftrittst wie in der Fußball-Bundesliga auch. Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, man sagt ja immer so, ja, dieser Übergang aus der zweiten Liga und starke Saison bei Greuther Fürth gespielt, aber ob das denn auch jetzt genauso von Anfang an bei Hoffenheim passt, das muss ich auch erstmal zeigen, dieses Akklimatisieren. Da scheint er keine Probleme mit zu haben. Das hat er bei Hoffenheim gezeigt und das zeigt er jetzt auch in der Nationalmannschaft. Und vor allen Dingen, es ist ja so, das ist ja auch bekannt, dass wir, während wir im offensiven respektive im Mittelfeld der deutschen Fußballnationalmannschaft teilweise ein Überangebot haben und auf der
Außenverteidigerposition eher nicht.
Und uns da genau mit Spielern zuschmeißen können, ist es natürlich vor allen Dingen auf der Linksverteidigerposition, wenn du da gut flanken kannst und nach hinten zurück mitarbeitest. Ja, Philipp Max gefällt das, der hätte das auch mal ganz gerne gemacht.
Den gibt es ja auch noch, überlegt mal, wie der alles so ausprobiert wurde, ne? Nachdem ja. Philipp Lahm seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat. Also Jonas Hector war da mal 2 Turniere lang Stammspieler, Marvin Plattenhardt hast du eben scherzhaft erwähnt, aber selbst
Benedikt
der
hat auch eine starke WM gespielt auf der Position.
Plattenhardt hat ja selbst bei der WM 2018 noch seinen Kurzeinsatz als Linksverteidiger gehabt. Also Raum könnte sich festspielen, aber denken wir mal zurück, letztes Jahr.
Ich glaube, gegen Schweden hat er gespielt, ne? Plattenhardt. Ich meine, als Groß da das Ausscheiden verhindert hat.
Ja, oder gegen Südkorea bei der Niederlage, die dann zum WM ausgeführt hat. Ich weiß es nicht mehr genau, aber er kam einmal zum Einsatz, glaube ich. Ich meine ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich komplett aus dem... Achso, genau, Robin Gosens. Robin Gosens hat ja einen kometenhaften Aufstieg gehabt mit seinem tollen Länderspiel bei der EM, beim Sieg gegen Portugal. Aber als er dann gegen England defensiv mehr gefordert wurde, ist er halt auch, ich will nicht sagen mit untergegangen, aber auch nicht mehr so aufgefallen. Es war ja in der Vergangenheit oft so, dass Außenverteidiger als die Lösung nach Philipp Lahm angesehen worden sind von uns Journalisten. Da muss ich ja uns auch mit einbeziehen. Von uns Podcastern. Wir sind ja beides. Wir sind ja Podcaster und Journalisten.
Ja.
Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dem gehören jetzt die nächsten 8 bis 10 Jahre auf der Position. Aber er hat gute Chancen, um bei der WM in Katar, das kann man glaube ich mit Fug und Recht behaupten, Stammspieler zu sein und wird sich da mit Gosens und Günther möglicherweise dann noch einen Dreikampf liefern. Aber er hat viel, viel, viel dafür getan, um seine Position zu untermauern.
Was ich auch irgendwie cool finde, also ich meine, natürlich sehe ich den auch langfristig dann bei, ja, bei den Bayern nicht wirklich, weil die Bayern bei haben
Dortmund.
Ja, genau.
Das hast du doch schon neulich mal gesagt, das ist ja ein Wechsel, der total Sinn macht.
Der mega Sinn macht. Die Frage ist natürlich auch, ob er mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, dieses aggressive Auftreten, dieses sich selber nach einem gewonnenen Zweikampf auch mal so abzufeiern, als hätte man gerade einen Treffer erzielt, also ein Tor geschossen, das wird natürlich auch mega gut zu englischen Mannschaften passen, so, weißt du, die ja bei jedem Zweikampf auch so abgehen. Also ich finde, ich mag diese Spielweise wirklich sehr gerne.
Ich auch.
Es ist auch so ein Tanz auf der Rasierklinge, wie man so schön sagt, so ein ganz schmaler Grat zwischen, es ist aufreizend und es ist teilweise auch unfair, aber ich finde immer noch so auf der diesseits der Grenze. Also er überschreitet die Grenze nicht ins Assige, ins Brollige. Natürlich ist da so ganz viel Fußball-Couleur mit dabei. Aber
Living the Dream.
Living the Dream, genau. Das passt alles in die Fußball-Bubble. Aber ich mag so eine Typen irgendwie. Das ist also lieber so und lieber so ein bisschen Gascoigne mit drin, als nur alles glatt und ja. Also ich sag mal so, lieber so als der Twitter-Account von Philipp Lahm.
Gut, der ist jetzt EM-Botschafter. Ja, ja. Der muss ja natürlich, der aber ist jetzt der, im diplomatischen DFB-Dienst.
Aber der war selbst als Rechtsverteidiger beim VfB Stuttgart noch EM-Botschafter. Also das war
auch damals schon, da hast du recht. David Raum hat natürlich durch seine offensiven Fähigkeiten immer die Chance, seine defensiven Schwächen, die es hier und da ja auch gibt, mit solchen Flankenläufen zu kaschieren. Von denen hat er ja nun am Samstag gegen Israel einige angeboten. Ich bin gespannt, ob er dann morgen gegen die Niederlande auch wieder zum Einsatz kommen wird. Aber wir bleiben David Raum. Ultras und werden es immer mehr. Das können wir, glaube ich, hier so festhalten.
Und Max Kruse, genau. Und besonders aufgefallen, das hatte auch Hansi Flick gesagt, besonders positiv aufgefallen mit seinen erst 19 Jahren, Jamal Musiala, der eine gewisse Leichtigkeit, ja, dieses Bambi-Image hat er ja auch, dieses Reh, das wirkt immer so, er wirkt immer so zart und angreifbar, aber letztendlich sieht auch immer manchmal so aus, so ein bisschen Thomas Müller-esque, dass er den Ball verstolpern würde, aber im letzten Moment macht er dann doch noch die richtige Bewegung und der Ball klebt dann am Ende doch am Fuß, der auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Und wie gesagt, das mit 19 Jahren auf der 10er-Position dahinter.
Bei den Bayern spielt er ja, oder Timo spielte Werner. Er zuletzt ja auch defensiver. Ja. Also auch dieses Positionshopping musst du ja erstmal so wieder hinkriegen in dem Alter. Aber ja,
starkes Spiel gemacht.
Musiala, ne? Definitiv. Also das ist einer für die nächsten 80 Länderspiele vielleicht.
Das wäre mal einer für Deutschland, oder?
Das wäre mal einer für Deutschland. Für England kann er nicht mehr spielen.
Nee.
Hat sich festgespielt beim DFB.
Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, bin ich mal gespannt, welche Veränderungen es geben wird. Was mich auch noch mal interessiert ist, bevor wir vielleicht auf dieses Duell ja auch noch auf eine spezielle Art und Weise blicken, wie geht es denn jetzt eigentlich für dich weiter? Also du kommst da heute Nachmittag angejettet, dann holst du dir dein...
Nicht gejettet. Ich fahre mit der Bahn, muss ein paar Mal umsteigen.
Ach, du fährst mit der Bahn?
Ich habe in Osnabrück einen Umsteigeslot von 9 Minuten. Da bin ich schon so ein bisschen skeptisch, ob das hinhaut. Also ich komme da heute Abend irgendwo an. Ich werde in der Nähe des Stadions, in der Nähe der Johann Cruyff Arena übernachten. Jetzt denkst du natürlich an Grachtenfahrten und siehst mich im Coffeeshop total benebelt. Die City von Amsterdam ist nochmal 20 Minuten von meinem Standort entfernt, genau. Mhm. Und dann werde ich die Kollegen treffen. Offenbar, vielleicht gehen wir noch was essen. Und morgen ist es dann so, dass ich dann auch... es gibt ja so Gesprächsleitung, wir unterhalten uns jetzt hier so in normaler Atmosphäre, dann wird ja eine Leitung aufgebaut im Hotelzimmer und dann rede ich mit Radiosendern, die das dann möchten, in einem Zeitfenster von 3 Stunden, glaube ich, über dieses Länderspiel und irgendwann, und das ist dann wirklich ein Vorteil, gehe ich zu Fuß zum Stadion. Mhm. Ich war schon ein paar Mal in diesem Stadion, in der Johann Cruyff Arena, das ist ein ganz fantastisches Stadion, auch sehr stimmungsvoll und ich glaube, da werden morgen auch viele Zuschauer sein und bei Heimspielen der niederländischen Nationalmannschaft herrscht auch immer eine gute Atmosphäre. Dann gehe ich zu Fuß zum Stadion, es ist wirklich nur einen Katzensprung vom Hotel entfernt. Und dann fahre ich am Mittwoch wieder sehr früh nach Hause, wirklich sehr, sehr früh nach Hause, weil ich am Mittwoch dann die Kinder aus der Kita abholen muss. Und da hoffe ich jetzt schon, dass die Deutsche Bahn mich nicht im Stich lässt und auch die Niederländische Bahn nicht.
Es ist eine schöne Geschichte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, Amsterdam ist mit die schönste, mit die pulsierendste Stadt in Europa. Ich finde, das ist eine unfassbar junge Stadt. Viel spielt sich auf den Straßen ab, die Grachten, das macht unfassbar viel Spaß, da längs zu schlendern, jetzt sich nicht nur klischeehaft in Coffeeshops zu setzen, sondern einfach da durch die Stadt zu bummeln. Es sind viele attraktive, junge und junggebliebene, so wie wir, die auf der Straße sich da tummeln. Ich finde, das ist einfach echt eine unfassbar tolle Stadt und natürlich auch mit ganz viel Klischee behaftet. Überall hast du diese kleinen Gässchen mit den kleinen Brückchen und auf dem Brückchen stehen die kleinen Fahrrädchen, die dieses typische niederländische Bild zeichnen. Es ist eine tolle Stadt.
Ich war ja während der Euro das letzte Mal in Amsterdam und da war ich dann morgens auch in der Stadt, habe so ein bisschen Sightseeing gemacht am Spieltag. Dänemark hat da gespielt. Dänemark hat da gespielt gegen Wales, glaube ich. Und es ist wirklich, ja, so eine auch Party-Metropole in Europa. Also morgens um, sagen wir mal, 10 Uhr war ich da, ja, und da stolperten halt die komplett Besuffskis aus den Kneipen. Ich glaube, wenn ich da wohnen würde, das ist ja so, als Amsterdam, der Stadtkern ist so, was das Touri-Aufkommen angeht, so wie Hamburg-St. Pauli, ja, wie die Reeperbahn. Ja. Und das hast du halt, je besser das Wetter ist, 24/7. Ich glaube, das würde mich so ein bisschen nerven. Du hörst ständig das Klackern der Rollkoffer auf den Kopfsteinpflasterstraßen und du bist, wenn du da wohnst, immer so ein bisschen im Schaufenster. Das ist so mein Eindruck. Die Stadt ist wunderschön, mhm, sorgt natürlich auch dafür, dass ganz, 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 ganz viele Touristen kommen, mhm, und die alles wegtrinken.
Aber Stichwort Schaufenster, das ist ja auch so, dass die Niederlande oder beziehungsweise in diesem Fall ganz speziell Amsterdam sehr, sehr öffentlich mit der Prostitution und ich sag mal so mit dem Sexgewerbe umgeht. Das heißt, mitten in der Innenstadt gibt es ja diese eine Kirche, also wirklich mitten in der Innenstadt, wo um die Kirche herum auch solche Schaufenster, und zwar dann eben mit sexuellen Angeboten, das müssen jetzt nicht nur Frauen sein, das können auch Männer sein oder auch Transvestiten und alles mögliche, diverse. Auf jeden Fall, als ich mal mit einem Kumpel eine Woche da war, fand ich das total wirklich faszinierend. Da war ich im Vergleich dazu total prüde und dachte, habe schon gesagt, so, das muss ja nicht sein, weil ich meine, was heißt, das muss ja nicht sein? Aber ich kannte das so nicht. Und ich fand das war ein sehr, sehr offener Umgang mit der angebotenen Sexualität und auch so junge Pärchen oder auch ältere Pärchen, ältere Verheiratete, die da Hand in Hand so durch die Gegend schlendern, durch die gesamte Innenstadt und überall. Da kannst du, keine Ahnung, was zum Kiffen kaufen, da kannst du irgendwie theoretisch irgendwas anderes machen. Und in der nächsten Ecke kannst du dir wie so kleine Holzschüchchen für Oma, für zu Hause als Anhänger mitnehmen. Also irgendwie, ich finde diese Stadt, die hat was. Und in der nächsten Seitenstraße kannst du irgendwie nette Kaffee und Kuchen essen und trinken und Klamotten kaufen. Ich finde das irgendwie ganz cool. Und auch durch unterschiedliche Einflüsse. Also weiß ich, so nordafrikanische Einflüsse und überall gibt es nochmal so kleine spezielle Carrés. Ich mag die Stadt sehr.
Du hast die Tulpen vergessen. Ich werde dir Tulpen aus Amsterdam mitbringen. Die stehen dann hier auf deinem... Nee, der Tisch steht ja nächste Woche nicht mehr da. Wo zeichnen wir eigentlich nächste Woche auf?
In der neuen Kultwohnung.
Ja, ist denn da schon Internet und Strom und so?
Ja.
Oder muss das alles noch gelegt werden?
Da werden wir richtig...
Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Wir haben ja gerade eine Länderspielwoche, aber am Wochenende gibt es auch wieder Bundesliga-Fußball.
Ich muss aber vorher nochmal aufschnipsen. Wir haben ja gerade eben über das Comeback gesprochen. Du warst ja schon mal in den Niederlanden und du warst ja vor allen Dingen davor 2019 auch schon in den Niederlanden, als Deutschland unter anderem mit Nico Schulz, der damals ein sehr starkes
Spiel machte. Der schoss das Tor in Amsterdam, das habe ich live gesehen.
Das hast du live gesehen. Also es ist ein Comeback, aber es gab ja auch noch ein Comeback nach 287 Tagen, denn Christian Eriksen ist wieder da.
Oh ja.
Ist das nicht schön? Da dachte ich, da können wir auch nochmal ganz kurz...
Das ist schön, der hat in Amsterdam, für den Verein hat er ja lange Zeit gespielt, 2 Minuten nach seiner Einwechslung ein Tor für Dänemark geschossen. Am Ende hat Dänemark 2-4 verloren.
Ja.
Das war dann nebensächlich, ja, total schön.
Und was ich wiederum...
Mit einem Defibrillator.
Und was ich total toll fand, dass bei dessen Einwechslung das gesamte Stadion sich erhoben hat und geklatscht hat. Also das sind dann wieder so diese, das ist natürlich auch klischeehaft. Ist klischeehaft, weil auf der anderen Seite wissen wir ganz genau, wenn das alles vergessen ist, in 2-3 Jahren bei dem nächsten Aufeinandertreffen werden die Dänen dann irgendwo in der nächsten Seitenstraße, die ich gerade angesprochen habe, schön verprügelt vor dem nächsten Pub. Aber in diesem Moment...
Ja, bei Eriksen und Ajax Amsterdam, da gibt es schon eine Bindung. Ne?
Also ja,
das,
klar.
Dass er da jetzt willkommen war, das hat mich jetzt nicht überrascht.
Hat mich auch nicht überrascht. Aber trotzdem, das meine ich ja, das sind ja diese schönen Momente, die dann auch wieder der Fußball oder ganz generell der Sport transportieren kann, wenn dann ja solche Situationen entstehen. Und das hat mich irgendwie dann doch auch ein bisschen berührt. Und zwar, weil es, glaube ich, die ganze Fußballwelt vor allen Dingen auch im vergangenen Sommer sehr, sehr berührt hat, weil das waren ja wirklich katastrophale Szenen. Ne?
Absolut, absolut.
Aber gut, das nur ganz kurz noch.
Warst du schon mal in Hasewinkel in der Nähe von Gütersloh?
Da kommt doch Dings her.
Heribert Bruchhagen.
Ja, und hier die AfD-Politikerin, die kommt doch auch daher.
Ach, hör auf.
Ja, wirklich. Wie heißt sie denn noch?
Keine Ahnung. Will ich nichts mit zu tun
weiß
haben.
Weiß ich auch nicht. Aber die kommt daher. Aber ist auch egal.
Felix Magath kommt dahin. Felix Magath entführt seine Hertha, seine betagte alte Dame, ins Trainingslager nach Hasewinkel.
Unser Gischner ist am Wochenende, weil er wieder rumgezeigt hat, dass er die Handschrift, die ich jetzt gezeigt habe, auch lesen kann. Und deshalb habe ich mir einen Tee, einen Ceylon aufgesetzt und wir sind gemeinsam nach Hasewinkel.
Okay, Entschuldigung.
Du hast ihn weiter perfektioniert, ne? Du hast es in der letzten Folge versprochen, dass du daran arbeiten wirst und es ist ein Working Process bei dir.
Ja,
Felix Magath in Hasewinkel, ja. Ich war da auch schon ein paar Mal, weil es ja auch hier im Norden Vereine gab und gibt, die immer mal wieder in Krisensituationen geraten sind. Ich kann mich daran erinnern, dass es einmal eine Saison gab, da waren sowohl Hannover 96 als auch der HSV in den Abstiegskampf der Bundesliga, also der ersten Liga, involviert und beide wollten nach Hasewinkel und zack, Hannover hatte irgendwie auf den Buchungsbutton zuerst gedrückt und der HSV musste dann, glaube ich, nach Malente oder nach Rotenburg an der Würme ausweichen. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Aber ich glaube, Rotenburg an der Würme war das.
Okay, ich war aber schon mal mit dem HSV als begleitender Journalist da und auch mit Hannover 96. Und wenn du da bist in diesem Sporthotel, es ist wirklich eine, du hörst die Vögel zwitschern, es ist eine Wohlfühloase, die pure Ruhe. Aber ansonsten ist es halt ein Hotel, das wahrscheinlich ein ganz gutes Buffet hat und verschiedene Trainingsplätze. Man kommt da zur Ruhe. Und wenn du in diesem Hotel bist und da mal einen Kaffee trinkst, was du ja darfst, ansonsten wird es dann, wenn Vereine sich eingebucht haben für Journalisten, schwierig, sich da so umzuschauen und rumzubutschern. Da gibt es so im Eingangsbereich eine Galerie und da hängen ganz viele Mannschaftsposter von Vereinen, die schon da gewesen sind, auch unterschrieben. Also die Schalker Eurofighter waren da, Nationalmannschaften waren da, ganz viele Bundesliga-Vereine. Hannover und der HSV haben wahrscheinlich inzwischen so eine 12er-Abo-Karte und knipsen immer bei jedem Besuch ab und können dann beim nächsten Mal etwas günstiger dort übernachten. Felix Magath war wahrscheinlich auch schon ganz oft da. Aber was hältst du grundsätzlich so von Trainingslagern in der Saison? Das ist doch, ich will nicht sagen, das ist jetzt so die letzte Patrone. Mir fällt gerade ganz, ganz doof. Also ich versuche eigentlich solche Kriegsbilder gar nicht in meinem Wortschatz auftauchen zu lassen. Aber es ist so...
Aber Herr Augustin, ich muss Ihnen natürlich recht geben. Ich wollte eigentlich mit meine Mannschaft nach Schmerzlake fahren, aber dort ist schon das Team des VfB Stuttgart angemeldet gewesen. Deshalb habe ich die Situation so eingeschätzt, dass wir schlussendlich nach Hasewinkel fahren werden.
Es ist wirklich so. Es ist die letzte Möglichkeit. Es ist die letzte Ausfahrt. Können wir uns auf die letzte Ausfahrt, ist der letzte Fallschirm, den man vielleicht noch ziehen kann?
Es gibt so einen Baukasten in Krisensituationen.
Genau.
Punkt 1, erstmal Druck aufbauen. So, das sind so von Sportdirektoren, in dem Fall Freddy Bobic, dem Trainer, dem alten Trainer, den Rücken zu stärken. Das war ja in dem Fall bei Hertha BSC Tayfun Korkut, Magaths Vorgänger. Dann kommt es zum Trainerwechsel. Das ist der zweite Schritt in diesem Baukasten. Und dann ist der dritte Schritt und vielleicht auch der letzte, der neue Trainer nutzt die Zeit, in dem Fall ist ja wirklich Zeit da, Länderspielpause, und versammelt seine Mannschaft um sich und fährt in ein Trainingslager. Das ist alles schon so oft angewendet worden. Nun gut, man muss dazu sagen, der Trainerwechsel hat ja möglicherweise was bewirkt bei Hertha BSC, denn Hertha hat ja im ersten Spiel unter Magath, der ja in dem Fall ein Karan-Trainer war und kein Trainer, er hat das Spiel ja Corona-erkrankt im Hotelzimmer gesehen, aber Hertha hat 3:0 gegen Hoffenheim gewonnen. Mag er sein, dass der Trainerwechsel was gebracht hat, aber ich kann dem irgendwie wenig abgewinnen und ich würde gerne mal so wissenschaftliche Studien sehen und da können die jungen Studentinnen und Studenten sich angesprochen fühlen, die vielleicht an der Sporthochschule in Köln studieren und diesen Podcast hören. Mach doch mal eine Untersuchung, wie viele Trainerwechsel so zwischen Spieltag 25 und 34 tatsächlich einen positiven Effekt auf die jeweilige Mannschaft hatten. Ich glaube, das werden nicht so viele sein. Wie viele Trainerwechsel und wie viele Trainingslager vor allen Dingen?
Also die Trainerwechsel glaube ich schon, weil wenn du dann so ein
Fest... Bin ich mir nicht sicher.
Ja, aber ich glaube dann schon eher, also wenn du so ein festgefahrenes oder festgefahrene Rituale hast und dann vielleicht irgendwie nochmal jemanden hast, der jetzt sagt, so jetzt bis zum Saisonende vielleicht auch so einer, der früher im Verein der Zehner war und jetzt dann aus der zweiten Mannschaft oder aus dem Co-Trainer-Dasein nochmal mit frischen neuen Ideen die Leute nochmal ganz anders anpacken kann. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Aber genau das, was du sagst mit diesen Nottrainingslagern. Ich frage mich auch immer, es ist ja bei Mannschaften, wir reden jetzt ja nicht über Greuther Fürth, sondern wir reden über Mannschaften wie den Hamburger Sportverein, über Schalke
und über Hertha BSC ganz aktuell,
dass du natürlich Mannschaften oder auch den VfL Wolfsburg.
Schalke war auch schon sehr oft da.
Die deutlich unter ihren Möglichkeiten spielen. Und wenn eine Mannschaft deutlich unter ihren Möglichkeiten spielt, dann liegt es ja daran, dass es irgendetwas gibt, was diese Mannschaft blockiert. Und das wird ja nicht sein, es hält ja niemand deren Beine, deren Arme und deren Körper fest, sondern es ist die Psyche. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass du bei jungen Menschen oder bei jungen Männern eher das Gegenteil erreichst. Wenn
auch
du
Männer
sagst,
sind Menschen.
Auch Männer sind Menschen. Wenn du jetzt sagst, wir fahren jetzt in so ein Kurztrainingslager und nochmal irgendwie jetzt 10 Tage hin und dann jeden Tag irgendwie zweimal trainieren, weil du brauchst ja auch keine körperliche Fitness dann jetzt irgendwie mehr trainieren, sondern du musst ja irgendwie diesen Geist wieder erwecken. Und ich glaube, das ist halt so oldschool. Ich glaube, das ist so ein bisschen.
Abläufe ändern, einfach mal das Raster aufbrechen. Darum geht es ja dann meistens. Aber der Effekt, also ich kann es nur so aus meiner gefühlten Wahrnehmung heraus sagen, ich glaube, der Effekt ist überschaubar. Also ja, jetzt nicht durchweg erfolgreich.
Nein, vor allen Dingen ist es auch so veraltet. Ich meine, machen wir uns nichts vor, dann kommst du da als junger Hipster-Profi, der irgendwie, weiß ich, 2 Millionen Follower hat bei Instagram, kommst du in so ein miefiges, altes
Kurhotel. Und siehst ein Foto, das Hans-Peter Briegel vor 30 Jahren unterschrieben hat. Der war also auch schon da.
Und ich kann das regelrecht riechen, wie diese langen, schweren Filzvorhänge riechen, in die damals Egidios Braun, Gott hab ihn selig, noch reingeascht hat, irgendwie nach dem 12. Cognac. Weißt du, und da stehst du dann am Buffet.
Egidios Braun war nicht Raucher, sonst wäre der nicht 97 Jahre alt geworden. Aber ich weiß es auch nicht so genau.
Wahrscheinlich war er Raucher, sonst wäre er 100 geworden, aber das ist was anderes. Wie gesagt, über Tote wollen wir nicht lästern.
Helmut Schmidt war Raucher und ist auch 97 geworden.
Stimmt. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist veraltet. Ich glaube auch diese Nummer, wir fahren da jetzt hin, lass uns doch diese Hotels nutzen, um im Sommer Trainingscamps mit Michael Rummenigge zu machen, aber lass doch die armen Profis da raus.
Und das Schöne ist, wenn Hertha am Wochenende, ich weiß gerade nicht, gegen wen die Berliner spielen, gewinnt, dann wird sowas zu lesen sein wie, war das der Geist von Hase Winkel?
Ja.
Vielleicht war es aber auch die harte Hand von Magath. Hast du es mitbekommen, der hat die Strafe für zu spät kommen bei Hertha BSC erhöht. Früher war es so, also früher ist noch nicht so lange her, unter seinem Vorgänger Tayfun Korkut, dass man 50 Euro pro zu spät gekommener Minute in die Mannschaftskasse zahlen musste. Magath hat einfach mal den Preis verzehnfacht, 500 Euro pro Minute. Und Musian Maolida, der Franzose...
500 Euro pro Minute ist ja fast das Gehalt von Cristiano Ronaldo.
Und Müsian, das
klingt auch schon gar nicht mehr wie Magath.
Ronaldo, hier ist er, hier ist Thomas Gottschalk.
Okay. Müsian Maolida war 7 Minuten Verzug und jetzt kommst du, 7 mal 500 sind wie viel?
Das sind ungefähr 350, ne?
3.500.
3.500.
Genau, so viel Geld musste der in die Mannschaftskasse zahlen. Und wir haben ja letzte Woche den Fake-Account von Felix Magath bei Twitter groß gemacht, seitdem wir darüber gesprochen haben. Schießen die Followerzahlen in die Höhe. Ich habe auch noch einen halbwegs aktuellen Tweet von Felix Magath mir hier rausgeschrieben, abfotografiert, gescreenshottet. Das hat Felix Magath geschrieben, als Deutschland gegen Israel spielte. Transparenz. Auch ich boykottiere die WM, weil Christoph Moritz, Albert Streit und Alexander Baumjohann für die kommenden Länderspiele wieder nicht von Joachim Löw berücksichtigt wurden.
Habe ich auch gelesen. Fand ich sehr schön.
Ich finde das witzig.
Ich würde wirklich gerne mal wissen, wer das ist.
Es gab auf ntv.de einen Artikel, den habe ich dir auch weitergeleitet. Haben wir auch weiter getwittert, retweetet. Einen Artikel über den Account-Betreiber. Den Artikel hat Stefan Ürsfeld, heißt er, glaube ich, geschrieben. Weißt du, was ich glaube?
Na?
Dass der sich selbst interviewt hat. Vielleicht ist der das.
Na, kann ich mir auch gut vorstellen. Übrigens, vor 20 Minuten
habe ich getwittert, ich ohrfeige meine Spieler jeden Tag.
Ja, das ist Felix Magath auf Twitter. Schön. Schön, dass es diese kleine Abwechslung gibt in Zeiten, in denen man ja sonst auch nicht immer so viel zu lachen hat. Was haben wir noch? Ich wollte dir noch kurz erzählen, dass der SC Paderborn ohne Schulden durch die Pandemie gekommen ist. Was sagst du dazu?
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, oder?
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hier steht ein Ingwer-Shot.
Ich habe einen Ingwer-Shot.
Ist der für mich?
Ja, der ist für dich.
Wir machen so ein Jan Böhmermann, Olli Schulz-mäßig so ein kurzes Break. Da laufen dann immer so schöne Comedy-Elemente. Bei uns könnt ihr jetzt live dabei sein, wie wir uns einen Ingwer-Shot reinschotten.
Weißt du, was das werde ich nie vergessen, das habe ich, glaube ich, aber schon mal erzählt. Das war in den 90ern, da hatte Sat.1 mal ganz kurz Übertragungsrechte für den UEFA Cup. Und da hat Werder Bremen im UEFA Cup gegen
Dynamo Tiflis,
ich weiß nicht, ob gegen die Glasgow Rangers oder so gespielt oder gegen Celtic Glasgow.
Oh, das ist ein großer Unterschied.
Ja, ich weiß, aber ich weiß es nicht mehr genau, wer es war. Vielleicht war es auch Hearts of Middle Lothian. Auf jeden Fall hat das damals Jörg von Tocher kommentiert. Nicht moderiert, sondern kommentiert. Mhm. Und dann hat er, nachdem, ich glaube, weiß nicht, Rade Bogdanovic oder so aufs Tor geschossen hat, oder vielleicht war es auch Ludovic Manier, Lodi Römjak meine ich, auf jeden Fall war es so die Zeit, oder vielleicht auch André Wiedener, als er von links flankte, der David Raum der 90er von Werder Bremen, als er vors Tor flankte und Marco Bode köpfte, da sagte Jörg von Torra, Punkt, Punkt, Punkt im Tor, hält die Schotten dicht. Fand ich ganz witzig damals. Ja. So witzig, dass ich das immer noch 20 Jahre später kommentiert.
Sehr kreativ. Aber
30 Jahre mittlerweile.
Als André Wiedener flankte, sowohl in Bremen als auch in Frankfurt, damals in Frankfurt, da mussten die Zuschauer immer in Deckung gehen. Ne?
Ja, das stimmt.
Die haben sich dann immer abgeduckt. Was hältst du davon, wenn wir haben jetzt über das kultige Trainingslager in Hasewinkel gesprochen.
Nie Wiedener.
Wir haben über den Kulttrainer Felix Magath gesprochen. Jetzt wären wir doch, weil wir schon so aus der Kultecke kommen, bestens in der Kultrubrik aufgehoben, oder Fabian?
Eigentlich wären wir in der Kultrubrik. Ich hatte gerade eben noch eine Sache, die wir vorher noch machen. Hatten wir nicht noch ein Thema? Doch, wir wollten doch, wir wollten doch noch am Wochenende, gibt es das Ran-Derby, also das eine Mischung ist aus Randale und Derby.
Achso, Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli.
Ich finde, da sollten wir nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil das ist ja wirklich ein Spiel mit höchster Brisanz. Du wirst Reporter sein. Das ist das Sonnabend-Spiel, das Topspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga.
20:30. Halb neun, wer hat sich diese Anschlusszeit ausgedacht? Das ist nicht gut für meinen Biorhythmus, so spät noch zu arbeiten. Aber ja, da werde ich sein und ich bin gespannt. Beide Mannschaften sind ja oben auf. Ja. Hansa Rostock ist ich will nicht sagen schon gerettet, aber mittlerweile ja doch weit entfernt von der Abstiegszone. Ich habe das Hinspiel gesehen, das hat St. Pauli am Millerntor relativ deutlich 4:0 gewonnen. Danach hat es 15 Spiele gedauert, bis St. Pauli mal wieder ein Spiel ohne Gegentor beendet hat. Das war am vergangenen Spieltag beim 1:0 gegen Heidenheim der Fall. Ich hoffe, dass es friedlich bleibt. Was soll ich dazu sagen? Also Favorit ist St. Pauli, auch weil Hansa Rostock zu Hause nicht so stabil ist. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das da ausgeht und hoffe, dass sich beide Fanlager gut vertragen.
Ich hole noch mal so ein bisschen aus. Es gab ja damals, das ist glaube ich das Spiel, das uns allen auf jeden Fall noch, also zumindest allen, die...
Als Naki die Fahne in den Boden rammte.
Ja, noch weiter vorher. Ich meine jetzt alle, die...
Tränengas, Klaus Tomforde.
Die älter sind, die damals noch dachten, dass im Jahr 2000 alle Computer abstürzen würden. Und als wir noch ein Starter-Kit für unsere 9 Euro, für die neue Währung in Europa uns abgeholt haben. Und auch noch in Zeiten... in denen es noch keinen Angriffskrieg in Europa gab, sondern alles noch ein bisschen friedlicher war. Die Zeit davor in den 90ern, als Stefan Studer, Jonathan Akpobori oder auch Jari Littmann noch bei Hansa Rostock spielten.
Aber Jari Littmann war in den 2000ern.
Das war dann in den 2000ern.
Er hat in Rostock gespielt, als Hansa in der ersten Liga war.
Oder Markus Arvidsson, Piekenhagen.
Ja, genau. Piekenhagen ist ja immer noch da, aber nicht mehr als Torwart.
Aber auf jeden Fall davor, dann reden wir wahrscheinlich eher über Martin Groth und Kollegen, da gab es ja auch dieses wirklich legendäre Spiel, dieses Spiel zwischen dem FC St. Pauli im alten Ostseestadion und Hansa Rostock, als Klaus Tomforde Tränengas ins Auge bekam, ne? Und damit Tränen verschmierten Augen mit seinen Handschuhen noch an im Tornetz lag und da erstmal behandelt werden musste.
Man muss dazu sagen, der ist auch Kontaktlinsenträger, soweit ich weiß. Ja. Und bin ich auch. Das ist sehr unangenehm. Das ist doof. Hast du mal Tränengas in den Augen? Das ist echt ein ganz blödes Gefühl. Das schlägt auch so auf die Atemwege. Also du bist dann echt kurzatmig. Ich will nicht sagen, das knockt dich kurzerhand aus, aber du bist dann zumindest... temporär nicht in der Lage, Leistungssport zu treiben. Und auch damals war ja Zweitliga-Fußball schon Leistungssport, auch wenn die nicht alle so fit waren.
Das ist ja das Gefühl, entgegengesetzt zu dem, was die Hörerinnen und Hörer bei diesem Podcast haben, der ist ja eher langatmig hier. Du bist aber bei Tränengas eher kurzatmig, richtig?
Total. Also ich habe es lange nicht mehr in den Augen gehabt, aber ich kenne dieses Gefühl. Und es ist... kann man ganz schlecht beschreiben. Fühlt sich extrem doof an. Und das ist so eine unsichtbare Bedrohung. Du weißt gar nicht, was ist jetzt? Also auch deine Klamotten haben das Zeug denn ja. Wenn du dann beispielsweise, so wie ich jetzt hier den Pullover über den Mund machst und glaubst dadurch dann dieser Gefahr zu entkommen, nee, der stinkt auch und hat auch dieses Tränengas in sich. Aber das geht dann auch irgendwann wieder vorbei.
Und unser gemeinsamer Kumpel Jürgen hat mir erzählt, dass er auch mal eine Auswärtstour gemacht hat oder beziehungsweise Auswärtstour. Der ist aus Hamburg auf jeden Fall mal nach Rostock gefahren und während dieser Fahrt haben dann irgendwelche Fanparteien einfach die Notbremse gezogen und dann hielt der Zug da auf freier Wildbahn irgendwo zwischen zwei Bahnhöfen und dann wurden die Züge attackiert und er hat gesagt, auch teilweise, wenn sie dann damals im Bahnhof in Rostock angekommen waren, dann wurden, egal ob du jetzt Rostock-Fan warst oder St. Pauli-Fan warst, dann wurdest du quasi wie mit so mobilen Tunnels zum Stadion gebracht, dass sie über dir quasi so eine Art Bettlaken gespannt haben, wie so eine Art zweites Himmelszelt, wie so eine Truman-Show und von draußen flogen da sämtliche Gegenstände, ob es nun Flaschensteine oder sonst was waren. Also das ist tatsächlich immer sehr, sehr aufgeladen und jetzt der Appell in diesem hörerstarken Podcast an alle da draußen, bleibt friedlich.
Ausrufezeichen. Von mir.
Ja.
Ja.
Wollen wir jetzt?
Jetzt kommt die Kultrubrik, oder?
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Da ist sie schon.
Ja, herrlich.
Fabian, du hast wahrscheinlich auf dem Rückweg von Portugal, der Flug hat ja sehr lange gedauert, weil ihr ja die Regenwolken umfliegen musstet, um sicherer in Hamburg Fuhlsbüttel zu landen. Du hast doch bestimmt jetzt hier das Master-Quiz oder irgendeine ganz, ganz tolle Überraschung dir für mich ausgedacht. Du darfst heute mal beginnen.
Finde ich sehr schön. Herzlich willkommen in diesem kleinen Quiz und natürlich... bin ich wie damals Jesus auf dem letzten Gang mit dem Kreuz auf dem Rücken, mit dem schlechten Gewissen erstmal losmarschiert, weil ich natürlich in der vergangenen Folge kein großes der einen überraschenden anderen vorbereitet habe. Aber natürlich habe ich das für diese Folge getan. Deutschland versus Niederlande. Niederlande gegen Deutschland. Es ist ein Duell mit viel, viel Tradition, mit großartigen Partien. Aber zunächst einmal möchte ich von dir, lieber Michael, wissen, in Vorbereitung auf das Spiel, das du kommentieren wirst.
Ich habe mich noch nicht vorbereitet, muss ich dazu sagen. Ich bin kurzfristig eingesprungen. Die Zugfahrt wird annähernd 6 Stunden dauern. Die will ich zur Vorbereitung nutzen.
Kannst du diesen Podcast hören? Und zwar gab es in der Gesamtbilanz 46 Spiele. Ich möchte von dir wissen, wie ist die Tordifferenz?
Die Tordifferenz?
89 zu 81. Aber was glaubst du? Welches Team
hat mehr Tore geschossen?
Hat häufiger gewonnen?
Holland.
Welches hat häufiger gewonnen?
Holland. Die Niederlande. Das Oranje-Team.
Nee, 17 Siege für Deutschland, 16 Mal Remis und 13 Mal ging das Spiel verloren.
Ah, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Aber es gab natürlich auch große, große Begegnungen, wie zum Beispiel im November 2011 in Hamburg. Warst du zufälligerweise dort auch Reporter?
Nein.
Okay, Deutschland gewann damals frisch erstarkt nach der WM 2010 im November im Hamburger Volkspark, der damals bestimmt noch AOL Arena hieß, gegen die Niederlande mit 3:0. Ich möchte von dir wissen, wer waren die Torschützen? Klose schoss ein Tor, aber wer waren die weiteren Torschützen?
2011?
Mhm.
Ja, da muss ich jetzt raten. Also ich sag mal, Mesut Özil hat noch eins gemacht.
Das stimmt schon mal.
Ehrlich? Ja. Ach, das war jetzt wirklich so ein völliger Zufallstreffer. Und dann hat noch eins gemacht, wenn du mich so schon fragst, ich muss die Augen schließen, um mich zu konzentrieren. Kakao hat noch eins gemacht.
Nee, aber es hat einer ein Tor gemacht, der immer macht.
Müller.
Ja. Müller.
Thomas Müller.
Klose und Özil trafen damals für die Equipe Tricolore aus Deutschland, schwarz, rot, gold. Dann blicken wir auf die EM 2004. Deutschland spielte in der Vorrunde.
In Portugal, da wo du gerade herkommst.
Gegen die Niederlande. Weißt du noch, wie das Spiel ausging?
Warte mal, 2004, Deutschland ist in der Vorrunde rausgeflogen, es ging unentschieden aus.
Es ging unentschieden aus und zwar 1:1. Zum Ausgleich traf die holländische Legende, der holländische
Ruud van Nistelrooy.
Superstar Ruud van Nistelrooy, der später noch für den Hamburger SV auflaufen sollte, mit Hüftschaden, aber trotzdem immer noch ein paar Tore schoss, so wie damals auch bei seiner Einwechslung beim VfB Stuttgart für den Hamburger SV. Aber ich möchte von dir wissen, wer traf denn zur Führung in der 30. Spielminute für Deutschland?
2004. Wir gehen in die Zeit zurück, bevor Jürgen Klinsmann übernahm. Rudi Völler war noch der Trainer. Ich sage einfach mal Kevin Kurani.
Nein, ein Spieler, der damals noch einen Pilzkopf trug und später nur für seine langen Haare und seine Tattoos am Körper bekannt war, auf der 6 spielte, unter anderem beim FC Bayern München, aber auch bei Borussia Dortmund und auch vor allen Dingen bei Werder Bremen.
Thorsten Frings.
Ja. Thorsten Frings traf in der 30. Minute zur Führung und in der 80. Minute Ruud van Nistelrooy zum 1:1. Wir schauen auf die 2000er, hätte ich fast gesagt, wir schauen auf die 90er. 1990, das große WM-Endrundenturnier, aus dem Deutschland als Weltmeister hervorgehen sollte, wurde überschattet zwischenzeitlich von einem Skandalspiel. Und zwar gab es die Spuckattacke, genau. Es gab ein 2:1 für Deutschland, damals überragend. Jürgen Klinsmann, Hagino, ich habe damals ein Tor geschossen, das weiß ich noch ganz genau. Und der Guido, der Buchwald, der ist ja eigentlich ein Defensivspezialist gewesen, aber hat prima vorbereitet. Damals hat die super eingeleitet, die Tore, auch auf mich. Und das war wirklich ein klasse Spiel. Ich möchte von dir wissen, dieses 2:1, in welcher Runde? Habe ich das gerade schon gesagt? Nee, ne?
Nee, hast du noch nicht. Das war das Achtelfinale.
Das ist richtig, aber wo? Wo fand dieses Achtelfinale, dieses 2:1, dieses Spuckspiel
in Mailand,
als man Rudi Völler in die Lockenpracht rotzte? Und zwar, wer war das?
In Mailand. Frank Rijkaard.
Genau.
In Mailand war das Spiel.
Das ist richtig.
Giuseppe Meazza Stadion.
Absolut in Mailand. Und dann müssen wir natürlich noch zurückblättern. 1974. Finn Bartels mit dem Rücken zum Tor. wie heißt er noch? Gerd Müller mit dem Rücken zum Tor. Doch, das war nicht das einzige Tor an diesem Tag.
Paul Breitner.
Paul Breitner ist völlig richtig, aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, durch wen und was wurde das Tor von Paul Breitner eingeleitet?
Elfmeter.
Ja, und warum gab es einen Elfmeter?
Es gab einen Elfmeter, weil ein Foulspiel vorlag. Ich weiß aber nicht mehr, wer wen gefoult hat.
Es gab eine Schwalbe. Eine Schwalbe leitete den Elfmetertreffer von Paul Breitner ein. Und ich möchte von dir wissen, wer diese Schwalbe begangen hat.
Bernd Hölzenbein.
Das ist richtig. Wo weißt du das?
Weil es historisch ist.
Jetzt sagt er, weil man das weiß.
Weil ich damals schon dabei war. Im Bauch meiner Mutter. Ja, habe ich schon mal gesehen.
Bernd Hölzenbein mit der Schwalbe, Paul Breitner zum Ausgleich und dann Gerd Müller mit dem Rücken zum Tor. Legendär. Deutschland gewinnt mit 2:1 das Finale im Münchner Olympiastadion. Carsten Janker rollt sich danach in diese Werbung ein, neben dem Tor, und Giovanni Elber tritt noch einmal drauf. Nee, das war was anderes, ne?
Schön ist, dass du dich mit der Niederlande befasst hast. Ich habe das auch getan in
du auch?
Vorbereitung auf diese Rubrik. Ich möchte von dir wissen, ich komme auch mit einer kleinen Hilfestellung, springe ich dir zur Seite. Es geht um die 5 niederländischen Spieler in der Fußball-Bundesliga, die die meisten Tore erzielt haben. Die Top 5 von 5-1 rückwärts. Es ist schwierig, da gab es ganz, ganz viele. Deswegen kommt diese Hilfestellung. Auf der 5, der 5., der hat zuletzt noch in der Fußball-Bundesliga gespielt. Der begann diese Saison in der Bundesliga. Er ist also ein aktueller Spieler.
Wout Weghorst.
Richtig, 59 Tore, Wout Weghorst, allesamt für den VfL Wolfsburg erzielt. Übrigens auch im aktuellen Kader von Louis van Gaal, vom aktuellen niederländischen Nationaltrainer. Die Nummer 4. Spielte von 2003 bis 2007 in der Fußball-Bundesliga. Stürmer.
Reumerkai.
Ja, gut. Bayern München. 78 Tore.
Hätte ich Mist, das sind wirklich, ich dachte so, das sind jetzt die Plätze 1, 2 und 3. Aber jetzt geben wir so ein bisschen die.
Also ich würde sagen, von den dreien, die jetzt kommen, kennst du 2 auf jeden Fall.
Ja, okay.
Die Nummer 3, 84 Tore erzielt. Für ein und denselben Verein. Er spielte zweimal für diesen Club. Einmal von 2010 bis 2017 und einmal noch 2021. Da reden wir über keine Erfolgsgeschichte. Die war weder für ihn erfolgreich noch für den Verein. Denn der Club stieg 2021, also in der vergangenen Saison, in die zweite Liga ab. Man nennt diesen Verein auch die Königsblauen.
Ja, ja, klar.
Und dieser Spieler trägt einen...
Ja, Klaas-Jan Huntelaar?
Richtig,
ja,
der Hunter.
Der Hunter.
84 Tore.
Der Hunter!
Die Nummer 2 ist schwierig, weil es nicht deine Zeit war und weil... Ja, ich versuch's trotzdem mal. Er spielte von 1965 bis 76 für Rot-Weiß Essen, seine weiteren Vereine Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen. Er ist sozusagen beruflich, was seine Fußballstation angeht, ein Kind des Ruhrgebiets. Er ist aber gebürtiger Niederländer. Sein Spitzname Quack, 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 Quack. Was ist das für ein Tier?
Eine Ente?
Ja, genau. Spitzname Ente, aber der...
Willi Entenmann.
Willi Ente Lippens.
Ja, ja, klar.
92 Tore. War nicht deine Zeit. Aber die 1 kennst du. Die Nummer 1...
Der Hunter!
Nee, okay. Der war die Nummer 3. Die Nummer 1, wie will ich dir da jetzt die Hilfestellung geben, ohne es zu offensichtlich werden zu lassen?
Sag mir den Verein.
Ja, das ist.
Arjen Robben?
Ja.
Wirklich?
Ja, du brauchtest keine Hilfestellung.
Aber er hatte so viele Tore.
Arjen Robben, 99 Tore. Es waren nicht 100, es waren 99 Tore, die er zwischen 2009 und 2019 für den FC Bayern erzielte. Arjen Robben ist der niederländische Rekordtorschütze in der Fußball-Bundesliga. Krass. Das Quiz geht noch weiter.
Ja.
Der Rekordspieler.
Ja.
Es ist kein Stürmer, sondern ein Abwehrspieler.
Ja.
Das ist die erste.
Van Beuten?
Nee. Der auch nicht Niederländer ist.
Der ist Belgier, ne?
Genau.
Stimmt.
Der ist Belgier.
Sorry. Stimmt.
Aber Fun ist schon mal ganz gut. Fun ist schon mal ganz gut.
Frank van Laart?
Nee. Wir waren ja in dieser Folge, wie in den vergangenen Folgen, auch oft thematisch in der Hauptstadt. So viel kann ich dir sagen. Er hat nicht für Union Berlin gespielt, sondern für den anderen Verein in der Hauptstadt, der noch in der Bundesliga spielt.
Dick van Buurik?
Ja, gut.
Wirklich?
Ja, wirklich gut. Richtig. Dick van Buurik, 245 Spiele, 7 Tore für Hertha BSC zwischen 1997 und 2008. Dick van Buurik ist der Niederländer mit den meisten Bundesligaspielen. Und jetzt suche ich noch den...
Kann man sagen, der war dick im Geschäft?
Der war dick in Big City, ja. Dick in Berlin. Und der Trainer...
Hat der eigentlich auch mal Dickpics verschickt? Okay, das ist was anderes.
Das hat auch einer, der zwischenzeitlich mal in Berlin war, gemacht, der jetzt aber wieder in Wolfsburg... Also. Okay. Aber ja. Es fehlt noch, wir haben ja über die Torjäger gesprochen, über den Spieler mit den meisten Spielen. Es fehlt noch der Trainer. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schwierig.
Louis.
Nee, der Trainer, überleg mal, Louis van Gaal, der war ja nicht so lange bei Bayern München, aber es gab jemanden, der musste immer mal wieder ran.
Hubschrauber-Einsatz.
Hüb Stevens, ja. 387 ja, Mal saß er auf den Bundesliga-Bänken, 17 Saisons, die meisten Spiele hat er natürlich als Trainer von Schalke 04 gecoacht und ja. Vielleicht löst er ja auch noch... Ich muss gerade mal überlegen, ich wollte gerade sagen, Felix Magath ab. Aber nein, Mike Büskens ist ja der aktuelle Trainer bei Schalke 04. Man kommt da schon ganz durcheinander. Das war mein, der eine überrascht den anderen für dich.
Das war sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Und damit starten wir das Outro schon so langsam ein. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und vor allen Dingen auch für eure Geduld. Wir waren unregelmäßig, jetzt kommen wir wieder regelmäßiger. Es war die letzte Folge, ein bisschen sentimental. Auge wohnt nicht mehr in seinem Arbeiterviertel, sondern mittlerweile auf seinem Landgasthof irgendwo in den Wäldern und Wiesen an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Wittke packt noch einen drauf auf das Nobelviertel, das Model-Nobelviertel mit dem Protz-Auto. Daraus werden wir hoffentlich, wenn das Internet steht, in der kommenden Woche senden. Herzlichen Dank für euer Interesse. Das war an dem ausgezogenen Wohnzimmertisch, der immer kleiner wird und in irgendwelchen Kisten verschwindet, die letzte Folge aus dem Nobelviertel. Bewertet uns positiv, bleibt gesund. Unterstützt die Menschen, die ihr unterstützen wollt. Und wir packen noch auf die Playlist.
Oh ja, guter Hinweis, guter Hinweis.
Auf jeden Fall noch, weil das so passt. Wir müssen alle den Moment festhalten, nicht, aber wir müssen den Moment genießen. Oder wie Goethe auch mal gesagt hat, verweile doch, du bist so schön, ne? Der schöne Moment. Living in the Moment, Jason Mraz, möchte ich gerne raufpacken. Auf die Anstoß-Playlist, die ihr natürlich auch zum Hören und nochmal hören im Internet anklicken könnt oder ihr auch folgen könnt. Ja.
Genau, das könnt ihr machen. Und von mir, weil ich da auch gleich hin muss, Amsterdam von Fettes Brot.
Ja, Amsterdam.
So, und jetzt packen wir auch diese Aufnahmekiste ein, ne?
Das, genau, die muss jetzt hier, ja. Guck mal hier, so.
Ja, aber erstmal auf Stopp drücken, ne? Wir bauen jetzt hier ab und so. Tauchen ab.
Gib mir mal die Kiste hier rüber.
In einen Umzugskarton.
Mach doch mal einer hier den Strom schon mal aus. Oh, der Stromzähler, der läuft ja immer noch. Mach mal schon mal aus.
Du musst die Waschmaschine noch ausräumen. Da sind noch die miefigen Sportsachen aus Portugal drin.
Was ist das denn hier hinten?
Tschüss.
Ist Anstoßarchiv? Wollen wir die alten Disketten noch mitnehmen?
Anstoß, der Fußball-Podcast.